Diese Woche ist bei uns eine Trüff-Torte im Kühlschrank gestanden. Nicht so lange, aber sie ist mal gestanden. Glücklicherweise befindet sich ein Familienmitglied bei uns gerade in einer Zeit vom Schokifasten. Für sie war das eine grosse Versuchung, sodass sie sogar in Erwägung gezogen hat, zwischen Schokolade und Trüff-Torte zu unterscheiden. Dass sie doch Trüff-Torte essen darf. Der Begriff Versuchung wird oft humorvoll positiv benutzt. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Oder auf einem Schild in einem italienischen Eiskaffee heisst es, führe uns in Versuchung, aber richtig. Vielleicht zeigen wir bei dem Thema auch auf Grössen in der christlichen Szene, wie zum Beispiel Bill Hybels, dem aktuell sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird, der soll der sexuellen Versuchung erlegen sein. Indem er sein oder andere Mal Frauen ein bisschen zu lang umarmt oder sie für ein Treffen ins Hotelzimmer bestellt hat. Auf Bitte um Vergebung folgt im Unser Vater Gebet der Satz und führe uns nicht in Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist die ökumenische Fassung. Führe uns nicht in Versuchung. Und ich habe da auch das Fremdwort geschrieben, oder das griechische Wort Peirasmos. Das ist noch wichtig, das kommt jetzt ein paar Mal vor heute. Oder wie wir es formulieren, und lasse uns nicht in Versuchung geraten. Bei der Vergebung geht es um Hilfe in der Sünde. Und beim Gebet um Hilfe in der Versuchung geht es um Hilfe vor der Sünde. Sind denn Versuchungen so schlimm, dass wir täglich um Bewahrung bitten sollen? Ein bisschen lästern, ein bisschen gamen, ein bisschen mogeln, ein bisschen flirten, ein bisschen Schocki. Und wenn ich mal halt mal falle, dann habe ich eine Vergebung. Darum hat der Paulus gesagt im Römerbrief, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maße auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Halleluja. Also was soll's? Aber ich glaube, bei dem Thema geht es nicht einfach nur um eine dichterische Fortsetzung. Es klingt auch noch so gut im Unser-Vater-Gebet. Es geht nicht um eine Optimierung von unserer Moral, sondern es geht ums Erreichen vom Ziel. Sei bei Gott. Es gibt verschiedene Arten von Versuchung. Der Philippus ist einer von den 12 Lehrlingen von Jesus gewesen, auch Jünger genannt. Eines Tages haben sich weit über 10'000 Menschen versammelt am See Genezareth, um Jesus zu hören. Und das war eine grosse Herausforderung, auch logistisch, um die Leute zu verköstigen. Und da hat Jesus den Philippus gefragt, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Reflexartig machte Philippus eine Überschlagsrechnung. Ein günstiges Nachtessen, so nach Lagerhamburg, kostet 3,50 Franken. Was aufsummiert einen Betrag von über 40'000 Franken ausmacht. Nicht verwunderlich, dass der Philippus sagt, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Gut denkt. Was der Philippus nicht können wissen, wir wissen es aber, ist, dass er soeben von Jesus getestet worden ist. Es heißt nämlich, er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe Peirasmos. Das war eine Versuchung. Der Philippus ist auf die Probe gestellt worden. Ich finde es ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Aber das ist eine Versuchung, das war eine Probe, eine Prüfung von dem Philippus. Denn er wusste schon, was er tun würde. Wie finden wir denn das? Da führt Jesus den Philippus ein bisschen aufs Glatteis, tatsächlich. Tatsächlich führt Jesus den Philippus in eine Versuchung. Die Versuchung kann also auch eine Art von Prüfung oder Test sein. Das ist Peirasmos, das ist das gleiche Wort. Und der Jakobus sagt zu dem, ich lese aus dem Jakobus 1, Vers 2 und 4. Liebe Brüder, wenn ich wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, Peirasmos, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Bei dieser Art von Versuchung geht es auch darum zu prüfen, wie tragfähig unser Glauben ist, wie wir mit Herausforderungen in unserem Alltag umgehen können. Solche Prüfungen können eine Enttäuschung sein, die man vielleicht mit anderen Christen erlebt, wo man zu verkraften müssen, eine Niederlage im Beruf, eine Arbeitsstelle, die man nicht überkommt, eine Krankheit. Oft Krankheit, glaube ich, sind Prüfungen auch. Ein Unglück oder auch Verleumdung, die uns tief im Herz treffen. Es gibt auch die umgekehrte Art von der Prüfung, der Erfolg im Leben beispielsweise, der Wohlstand oder Bequemlichkeit. Beim Philippus, wir kommen zurück auf den Philippus, ist die Prüfung darin bestanden, er, der jetzt unterdessen ein bisschen mit Jesus unterwegs ist, schon manches erlebt hat, wie Jesus auch handelt, die Situationen, ob er die Situation nach menschlicher Vernunft oder nach Gottes unbeschränkten Möglichkeiten beurteilt. Also ich finde es wirklich eine hochschulreife Prüfung. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Seine mathematische Kompetenz hat ihn glatt durch die Prüfung segeln lassen. Und dann kommt die Auflösung. Was wäre die richtige Handlungsweise von Philippus? Dann kommt ein kleiner Bub daher. 5 Brötchen, 2 Fische, über 10'000 Leute. Homöopathische Dosierung. Würde man sagen, oder? Wenn man es rechnen würde. Wenn man sagt, man könnte doch nicht Atom spalten. Aber der Bub, der kleine Bub, der hat seine mickrigen 5 Brote und 2 Fische gegeben, um Tausende von Menschen zu ernähren. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, das behalte ich von mir, weil das bringt eh nichts. Dann habe ich wenigstens etwas. Jesus nimmt das wenige Gedanken und gibt es den Menschen. Wir kennen Geschichte, viele von euch kennen Geschichte, das haben alle genug bekommen und haben noch einen Haufen Reste gegeben. Die Lektion von Philippus ist darin bestanden, lernen, kindlich zu glauben. Das Wenige, was wir haben, das nie langt, einfach zu geben. Und zu vertrauen, dass Jesus etwas daraus macht. Das wäre so eine Lektion, oder? Wo Gott uns, ich glaube, auch hin und wieder mal hineinführt. In so ähnliche Situationen. Solche Versuchungen brauchen wir, damit unser Glaube wächst und auf ein höheres Niveau gehoben wird. Ich glaube, dass Gott uns immer in so Prüfungen hineinführt. Und es ist gut, wenn wir wachsam sind in diesen Prüfungen und einfach auch einen Schritt weiterkommen. Das macht Freude, das macht Spass, mit Jesus so unterwegs zu sein. Versuchung meint aber auch eine Verführung, die der Mensch zu Fall gebracht werden soll. Wenn man von Versuchungen redet, dann denken einige ans Internet. Bei dem sie ungewollt immer wieder auf Seiten mit verführerischen Sexangeboten landet. Ich habe mal einen Mann begleitet, der hat eine starke Sexsucht gehabt und hat immer wieder zu Prostituierten gehen. Aber das ist so eine Versuchung, wo es Freiheit gibt übrigens, aus dem heraus. Bei anderen lauert die Versuchung im Shoppingcenter, wo sie so schlecht Nein sagen können und ständig kaufen und kaufen. Für immer mehr Leute, auch Christen, ist Alkohol zur grossen Versuchung geworden. Sehr verbreitet ist das übermäßige Konsumieren von Filmserien oder unnützes Verweilen in den sozialen Medien. Es gibt auch verborgene Versuchungen, die genauso lähmend wirken. Zum Beispiel, dass man anderen mit Neid und Eifersucht begegnet. Das zeigt sich daran, dass man uns manchmal so schlecht mitfreuen können über den Erfolg von anderen. Wir verteilen kaum Kompliment und Wertschätzung. Oder man ist gegen aussen nett, aber hinter dem Rücken reden wir schlecht über andere. Der Finder wünscht uns gern dort, wo unsere Deckung schwach ist. Wie ein Fußballtrainer, der beim Gegner, bei der gegnerischen Mannschaft versucht herauszufinden, wo sind die Schwächen. Und die versucht auszunutzen, um den Sieg zu haben. So ist der Teufel auch mit uns unterwegs. Er versucht uns kennenzulernen, wo sind die Schwächen. Und dort versucht er uns zu packen. Oft packt er uns in einem folgenden Bereich: Beliebtheit, Besitz und Macht. Über die drei Sachen rede ich in einer Woche. Beliebtheit, Besitz oder Macht. Und was ist so vielleicht dein, wo bist du vielleicht am versuchlichsten? Ich hatte von mir gedacht, ich bin, glaube ich, am versuchlichsten im Bereich der Beliebtheit. Ich möchte beliebt sein. Und mache viel dafür. Sage nicht, manchmal auch nicht immer ganz die Wahrheit. Um ein bisschen besser da zu stehen. Den Besitz hätte ich jetzt den Eindruck gehabt, hätte ich nicht so, das ist nicht so meine Versuchung. Bis ich vor einer letzten Woche oder so mal so einen Assessment-Bogen ausgefüllt habe. Und da ist eine Frage gekommen, die hat geheissen, mich interessiert mehr A. Suche nach dem persönlichen Sinn. B. Weiss nicht. C. Ein sicherer, gut bezahlter Arbeitsplatz. Da haben wir uns überlegt und haben mit Schrecken festgestellt, ich glaube, mir ist der sicher gut bezahlte Arbeitsplatz fast wichtiger, als dass ich immer mega einen Sinn sehe in meiner Arbeit. So einen ganz klassischen Fall von Versuchung habe ich mal erlebt, als ich noch ganz jung war und noch attraktiver ausgesehen habe. Das war so ein Tag, ich glaube, das ist so klassisch und ich erzähle das, weil ich glaube, wir müssen auch wirklich auch lernen, ein bisschen wachsam sein. Ich bin auf einer Geschäftsreise in Österreich, um eine Anlage in Betrieb zu nehmen. Und man hat den ganzen Tag lang geschafft. Es war auch ein bisschen frustrierend, weil es nicht ganz so gelaufen ist, wie man eigentlich wollte. Dann am Abend war eine Frau dort, die war für die ganze Anlage zuständig. Und am Abend ist man ins Hotel gefahren. Oder haben sie mich noch ins Hotel, ich bin dort ins Hotel geführt. Und die hat mir unmissverständlich auf dieser Fahrt zum Ausdruck gebracht, selbst ich als naiver Bauernbub habe das gecheckt, dass die noch gerne mit mir ins Hotel kommt. Und das war so ein Moment, weit weg von zu Hause. Österreich war nicht so weit weg, aber gleich weg. Es hat es eigentlich niemand gesehen, niemand gehört. Vielleicht hätte ich da geheim halten bis heute. Ich weiß es nicht. Und bin Gott mega dankbar, dass er mir in dem Moment Kraft gegeben hat, um integer zu bleiben. Integrität. Dass meine Ideale und Werte mit dem übereinstimmen, dass ich im praktischen Leben wirklich leben tue. Später habe ich mal ein Buch gelesen über Leiterschaft und dort ist es drin vorgekommen, dass Gott uns immer so Checks, dass es so Checks gibt in der Leiterschaft. Und eins davon ist der Integritätscheck. Wo Gott auch möchte wissen, wie gehst du mit so Versuchungen, mit so Herausforderungen aus in deinem Leben. Und ich glaube rückblickend, dass das von meinem Leben, von meiner Berufung ein entscheidender Moment war, dort in Österreich. Unterdessen bin ich vielmal auch gefallen in anderen Situationen oder so, aber es war für mich so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Gerade in dem Bereich der Sexualität. Im Unser Vatergebet steht Versuchung in der Einzahl. Es steht nicht, führe uns nicht in Versuchungen, sondern führe uns nicht in Versuchung. Einzahl. Es geht hier um Versuchung, den Glauben an den Nagel zu hängen. Es geht nicht um die Vermeidung von jeder einzelnen Sünde, sondern Vermeidung vom Fall. Das Ziel vom Teufel ist immer der autonome Mensch. Er möchte den Mensch von Gott autonom machen. Das war schon in der allerersten Versuchung im Garten Eden so, wo er Adam gefragt hat, die Schlange, soll Gott das gesagt haben? Du weißt doch selber, was gut und böse ist. Du bist doch nicht von Gott abhängig gewesen. Der Mensch hat sich autonom gemacht. Und das ist dem Teufel heutzutage in einem grossen Mass gelungen, dass der Mensch autonom ist und nicht mehr von Gott abhängig ist. Oder auch die grosse Versuchung, sich selber ein Bild von Gott zu machen. Ich finde, das ist eine grosse Versuchung. Und wenn wir uns selber ein Bild von Gott machen, dann haben wir Gott eigentlich abgeschafft. Faktisch. Weil Gott nicht dem Bild entspricht, das wir uns machen von ihm. Es geht darum, dass wir nicht von Gott abfallen. Du denkst, ja, das ist vielleicht für dich gar kein Problem oder so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Und es ist ein Anliegen von Gott, dass wir ans Ziel kommen. Es geht nicht um eine Perfektionierung von unserem Glaubensleben, dass wir noch ein bisschen frommer erscheinen, noch ein bisschen moralisch hochstehender sind, sondern es geht um unsere Existenz bei Gott. Wer ist der Urheber von Versuchung? Ich möchte auf das noch eingehen. Und zwar steht das, lese ich auch wieder einen Text aus dem Jakobusbrief vor, im gleichen Kapitel vorher. Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, Diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Er hat Philippus nicht zur Sünde verleitet. Er hat ihn gecheckt. Er hat eine Prüfung gegeben. Das ist etwas anderes. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Das ist es. Um das geht es Gott, um den Tod. Wo Adam und Eva schon gesagt worden ist, wenn er von dem Baum essen, dann wird er sterben. Es geht um einen geistlichen Tod. Der Vater im Himmel kann durchwegs unseren Glauben testen, aber ist niemals der Urheber von Versuchungen im Sinn von Verführung zur Sünde. Der Kontext von der Bitte im Unser-Vater-Gebet macht aber deutlich, dass bei der erwähnten Versuchung, dass es da nicht um eine Prüfung geht, sondern um Verführung geht. Der Kontext, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vergib uns unsere Schuld, erlöse uns von dem Bösen. Das ist der Kontext. Gott ist nicht ein Vater, der seine Kinder mit flachen Sommerschuhen aufs Glatteis schickt und nur wartet, dass sie auf dem Hinteren landen. Ich glaube, es ist immer wieder eine grosse Versuchung, zu denken, dass Gott uns versucht. Schon im Paradies hat Gott Adam gefragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Und jetzt kommt's. Die Frau antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Du, Gott, bist doch schuld. Du hast mich etwa wegen dieser Frau, die du mir gegeben hast. Du bist es. Darum beten wir in den Seetal auch nicht und führe uns nicht in Versuchung, sondern lehne uns an die Genfer Übersetzung an, die heisst, und lasse uns nicht in Versuchung geraten. Genau aus dem Grund. Der Karl Barth sagt es so: Unser Vater, erspare uns die Begegnung mit diesem Feind, der stärker ist als all unsere Kräfte, listiger als all unsere Klugheit, gefühlvoller als wir selbst, dessen fähig sind. Wieso heißt es denn, und führe uns nicht in Versuchung? Und betet da die halbe Welt? Warum? Das ist ein typischer Hebraismus. Das ist ein typisches hebräisches Denken dahinter. Ich möchte das ganz kurz erklären, ich hoffe es langt, um es zu begreifen. Im hebräischen Denken wird manchmal von Gott gesagt, dass er etwas tut, während er lediglich erlaubt, dass es tun wird. So haben sich die Leute im Alten Testament immer wieder ausgedrückt. Ich habe da in der schriftlichen Version ein paar Schriftstellen noch angegeben. Ich lese eine vor aus dem Jesaja 45, Vers 16, wo es heißt: Ich habe den Waffenschmied geschaffen, sagt Gott, der das Feuer unter der Esse schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Also Gott ist der, der eigentlich alles gemacht hat, aber er steht über allem. Die sechste Bitte bedeutet, dass wir der Herr über alles, der Schöpfer, Erhalter, Regierende, der Allmächtige, um aktive Bewahrung vor der gefährlichen Versuchung bittet. Aber Gott ist nicht der Urheber der Versuchung, aber er steht über allen Versuchungen und ist der, der grundsätzlich die Erlaubnis gibt. Seht ihr den Unterschied? Oder ganz kurz zusammengefasst, Gott ist nicht der Urheber der Versuchung, aber er ist der Herr über alle Versuchungen. Er ist zuständig und kompetent, er überwacht, regiert und beherrscht alles. Der Satan hat zum Beispiel die ausdrückliche Erlaubnis von Gott bekommen, den Hiob anzutasten. Es kann nichts geschehen vom Bösen aus, wo nicht an Gottes Thron vorbei müsst. Wenn wir das im Kopf haben, der Hebraismus, der hebräische Denker, der uns eben nicht ein bisschen fremd ist, dann dürfen wir gern beten und führen uns nicht in Versuchung. Wenn wir Gott nicht als Urheber, sondern als Herr über alles sehen. Gott führt uns nicht in Versuchung, er liebt. Aber er packt uns auch nicht in die Watte ein, um uns vor allem zu bewahren. Er will nicht, dass es in der Welt zugeht wie im selben Priesterseminar, in dem er jedem Schüler zwei Aufseher an die Seite gestellt hat, um sicher zu sein, dass sie sich anständig benehmen und keiner Versuchung erliegen. Wie können wir Versuchungen überwinden? Ich glaube, als erstes müssen wir uns eingestehen, dass unsere Kraft nicht reicht, um den übermächtigen Gegner zu besiegen. Vielleicht ist nur ein wichtiger Punkt, dass wir es überhaupt ernst nehmen, die Versuchungen. Und nicht einfach, dann ist alles kein Problem. In einem alten Lied heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Demut ist die entscheidende Tugend, wo Gottes Kraft Raum gibt. Drei Hilfen zum Überwinden möchte ich euch weitergeben. Die erste ist Fliehen. 2. Timotheus 2, 22 heisst der Rat, die jugendlichen Begierden aber fliehen. Und ebenfalls im Timotheusbrief 1. Timotheus 6, 1 heisst es im Zusammenhang mit der Versuchung von der Geldgier. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Fliehen, das heisst zum Beispiel, dass ich ganz bewusst gewisse Orte und Situationen meide, in denen ich weiss, dass ich in Versuchung geraten könnte. Es könnte zum Beispiel auch heissen, ich kenne das aus dem eigenen Haushalt, auch aus der Erziehung und so weiter, dass man das Handy manchmal bewusst einmal weglegt. Für eine gewisse Zeit wegsperrt. Einsamkeit ist eine der Haupteinfallstüren für den Teufel in unserem Leben. Andere Türen sind Selbstmitleid, das Gefühl vom Versagen und das Kreisen um sich selber. Fliehen. Wir sind herausgefordert, solche Situationen auch fliehen oder Strategien entwickeln. Wie gehen wir in so Situationen um, wo wir uns vielleicht einsam fühlen? Oder wo wir im Selbstmitleid versinken? Das ist das Erste, fliehen. Aber das Zweite, mindestens so wichtig, den Blick wechseln. Entscheidend ist, dass man immer wieder aus dem Blick wechselt, weg von der Versuchung, vom Objekt unserer Begierde hin zu Jesus. Das ist gar nicht so einfach. Klingt relativ einfach, aber ist gar nicht so einfach. Oft geht es ja darum, dass wir gerne Macht hätten, gerne besser oder grösser dastehen würden, gerne ein liebendes Wort, ein verständnisvolles Wort hören würden oder ein schönes Gefühl erleben würden. Die Versuchung ist dann, dass wir uns die Liebe und die Anerkennung durch die Welt holen. Die entscheidende Frage ist darum, sehe ich in Jesus den, der mir alles gibt, was ich letztendlich brauche? Vertraue ich, dass er mir den Tisch reichlich deckt und ich nicht zu kurz komme bei ihm? Der Blickwechsel. Das Problem ist ja gerade, wenn ich zum Beispiel am Computer bin und vielleicht pornografisches Material konsumiere, dann habe ich ja den Eindruck, dass Jesus jetzt so gerade, dass er gerade weit weg schaut und nichts mit dem zu tun hat. Wie will ich denn anschauen, wenn er sich abwendet? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Jesus da ist und dass wir in jeder Situation, egal wo wir stehen, egal was für Versuchung, dass wir im Moment gerade drin hineinstecken, dass Jesus da ist und mit offenen Armen zu uns schaut. Und dann können wir den Blick auf ihn richten. Aber der Teufel, er sagt uns immer, ja, wenn du jetzt siehst, jetzt bist du wieder da dran. Ja, meinst du, Jesus, der will mit dir noch etwas zu tun haben? Die Anklage. Wir müssen abweisen. Wegweisen. Wir haben es vorhin gehört beim Timotheus. Er hat nicht nur gesagt, dass er fliehen soll, sondern auch gesagt, wo alle fliehen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Nicht nur fliehen, sondern an einen bestimmten Ort fliehen, nämlich zu Gott. Also fliehen, den Blick wechseln und dann noch Gemeinschaft suchen, ist das Dritte. Auch in dieser Bitte ist wieder von uns dreht. Führe uns nicht in Versuchung oder lasse uns nicht in Versuchung geraten. Jesus geht davon aus, dass wir immer gemeinsam ihm nachfolgen. Wenn wir über ein Thema in unserem Leben nicht reden mit jemandem, reden, dann hat es bereits Macht über uns gewonnen. Das Unausgesprochene, das, was in der Heimlichkeit stattfindet, hat unheimliche Macht über uns. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Es geht nicht darum, dass wir jedem unsere intimsten Versuchungen und inneren Kämpfe preisgeben. Aber häufig fängt es überwinden damit an, dass man überhaupt einmal mit jemandem über unsere Versuchungen redet. Sogar Jesus hat Gemeinschaft gebraucht, dort im Garten Gethsemane. Das war eine riesige Versuchung für ihn, aus dem Leiden auszuweichen. Weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Dort hat Jesus Gemeinschaft gesucht, hat seine Jünger zu sich gerufen, mit ihm zu beten. Hast du schon mal eine Katze auf der Jagd nach Mäusen gesehen? Nie würde eine Katze eine tote, umliegende Maus abschleppen. Katzen jagen lebende Mäuse. Genauso hat es der Teufel auch. Er interessiert sich vor allem für Christen, die leidenschaftlich und lebendig in ihrem Glauben sind. Erlebst du keine Versuchungen? Dann will ich dich ermutigen, in eine lebendige Beziehung mit dem Vater zu investieren, durch Jesus Christus. Wenn du Versuchungen erlebst, dann empfehle ich dir das gleich machen wie Martin Luther. Er hat gesagt, er das immer am Abend, bevor er geht, schlafen, endet er oder betet er die Bitte um Vergebung. Vergebe uns unsere Schuld. Und mit der sechsten Bitte, nicht in Versuchung geführt werden, stößt er jeweils auf, am Morgen, und führe mich oder uns nicht in Versuchung. Die Sache mit der Versuchung ist kein Spiel, sondern ist echter Bestandteil von meinem Leben mit Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du der Sieger bist, dass du der Herr bist über alle Versuchungen. Das ist so wichtig zu wissen, dass du stärker bist als alles, was manchmal so machtvoll in unserem Leben da ist. Du bist der Sieger. Und in deiner Liebe und Barmherzigkeit und in deiner Gnade willst du uns auch Befreiung schenken. Von dem, was uns von dir wegbringen, autonom machen von dir. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Du weißt, wo jedes einzelne von uns so seine schwachen Seiten hat. Wo Versuchung stattfindet tut. Ich danke dir vielmals, dass du jeden an dem Punkt möchtest stärken und ermutigen, den Blick auf dich zu richten. Weil du der Gott bist, weil du der Jesus bist, der das Leben in der vollen Fülle gibt. Weil du der Jesus bist, der uns den Tisch reichlich decken tut. Jedem Einzelnen. Niemand kommt zu kurz. Niemand muss im Selbstmitleid versinken und denken, ich nicht. Nein, jeder. Du hast kein Lieblingskind. Sondern jeder und jede liebst du von ganzem Herzen. Amen.